der Gemeinde gibt. Einmal, weil die Bibel erzählt, dass es so in der ersten Zeit war. Die Bibel berichtet uns geschichtlich, dass das Falsche in der frühen Gemeinde vorhanden war. In Sonderheit stellt man es fest in den Gemeinden Korinth, derer Galatiens und der Gemeinde in Kolosse. Es wurde auch prophezeit von Jesus und von den Aposteln, dass es so kommen sollte, dass das Falsche als Anfechtung aufkommen werde. Jesus kündete es auf dem Ölberg seinen Jüngern an. Paulus sagte es den ephesischen Ältesten voraus. Er sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 30, selbst aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Dinge, die verkehrt worden sind, reden, um die Jünger wegzuziehen und hinter sich zu bekommen. Petrus verhieß dasselbe. 2. Petrus 2, Vers 1. Unter euch werden falsche Lehrer sein, welche Parteien nebenher einführen, die zum Verderben führen und den Alleinherrscher, der sie erkaufte, verleugnen. Wie ist die Gegenwart dieses Falschen zu erklären? Die Schrift sagt, dass Satan der Urheber des Falschen ist. Jesus Christus lehrte, er sei es, der das Falsche sähe. Und zwar dort, wo Gott gepflanzt habe. Satan stellt als erster in der Geschichte die Wahrheit Gottes in Frage. 1. Mose 3. Paulus eröffnet der Gemeinde: Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet, sondern gegen die Obersten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geisterwesen der Bosheit im Himmlischen. Epheser 6. An Timotheus schreibt Paulus, 2. Timotheus 4, Vers 1, der Geist, das heißt der Heilige Geist, sagt deutlich, dass in späteren Zeiten, nicht in den letzten, sondern in Zeiten, die auf Paulus folgen, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden. 2. Timotheus 4,1. Wie bitte? Oh, Entschuldigung, ist es der erste? Ja, 1. Timotheus. Diese Geister wollen in die Gemeinde eindringen. So heißt es in 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Und auch in 1. Korinther 1. Korinther 12, 1 bis 3 und Markus 1, Vers 39. Markus 1, Vers 39. Diese Geister können sogar Jesus heißen, sagt Paulus, in 2. Korinther 11, Vers 4. Paulus sagt, dass Satan die Sinne von Menschen blendet, 2. Korinther 4, Vers 4. Von Geistern Behaftete sind blind und können schwerlich die Wahrheit verstehen. Sie verlieren ihre Antenne. Aber der Irrweg des Menschen ist auch verantwortlich für Falsches und für falsche Auffassungen und Lehre. Das verkehrte Denken des Menschen über Gott ist der Ausdruck seines verkehrten Handelns vor Gott. Das verkehrte Denken über Gott ist der Ausdruck seines verkehrten Handelns vor Gott. Wenn der Mensch vor Gott verkehrt handelt, dann führt dieses Handeln dazu, dass er anders über Gott denkt. Er muss, wenn er konsequent bleiben will, in seiner Verneinung. Gott ist Licht. Geht man von ihm weg, dann wird es finster um einen und in einen. Paulus erklärt, das Parteiwesen ist vom Fleisch. Galater 5, Vers 20. Ferner, überraschenderweise sagt die Schrift, dass falsche Lehre auch von Gott kommt. 5. Mose 13, 1 bis 3. Wenn das der Fall ist, dann kann Gott seine Kinder prüfen, und zwar ob sie prüfen werden und dann ablehnen werden. Gott kann aber auch falsche Lehre als Gericht kommen lassen. Es kann eine Prüfung sein, es kann Gericht sein. Aber wie furchtbar, wenn Gläubige diesem Gericht verfallen. Das hat aber dann auch seinen Grund gehabt. 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Es steht nicht allein im Raum, im geschichtlichen Raum. Das hat seine Vorgeschichte. Das Falsche ist also auch möglich, weil Gott es in der Gemeinde ausdrücklich zulassen kann, wenn er will. Es ist also Zulassung nicht so, dass Gott der Urheber des Falschen wäre. Was ist zu tun, wenn unterschiedliche Lehrauffassungen auftreten? Aus den angegebenen Gründen. Was ist dann zu tun? Nun, man hat sie zu untersuchen. Zunächst einmal, wenn unterschiedliche Auffassungen auftreten, sollte man sich damit befassen. Aufkommende Lehrmeinungen sollten geprüft werden. Dieses ist zwar nicht immer leicht, aber Gott will nicht, dass wir in geistlichen Dingen unwissend sind. Wir dürfen und können die Wahrheit wissen. Kriterien sind zur Unterscheidung, sind uns in die Hand gegeben. Wir müssen es also wagen, einen Standpunkt einzunehmen. Der Feind möchte uns in die Ungewissheit treiben. Er will die Auseinandersetzung bei einem Patt stehen bleiben lassen. Wir dürfen aber an die Möglichkeit des Lichts glauben, denn Erleuchtung in den wesentlichen Fragen des Glaubens ist uns verheißen worden. Aus welchen Gründen ist das Prüfen wichtig? Prüfen ist notwendig, einmal weil das Falsche dem Wahren in hohem Maße ähnlich sein kann. Man muss sich also Zeit nehmen, beide anzuschauen. Das Falsche und das Wahre nach der Heiligen Schrift kann sehr ähnlich aussehen. Auf diese mögliche Ähnlichkeit weist die Schrift mehrfach hin. Zum Beispiel, wenn sie überhaupt von Verführung spricht. Verführung wäre nicht möglich, wenn Wahrheit und Unwahrheit sich nicht ähnlich sein könnten. Oder wenn sie von Gläubigen spricht, die in die Irre gingen oder gehen. Oder wenn sie von Menschen spricht, die erst im letzten Gericht entdecken, dass sie sich bei aller Religiosität geirrt hatten. Selbst wenn sie im Namen des Herrn prophezeiten, wenn sie in diesem Namen, Matthäus 7, wenn sie in diesem Namen Dämonen austrieben, wenn sie in diesem Namen Kraftwirkungen hervorbrachten, wenn sie in diesem Namen Hungrige, Durstige, Fremde, Nackte, Kranke und Gefangene versorgten oder gar dieselbe Bezeichnung wie wahre Jünger trugen und auch dieselbe Hoffnung auf denselben Bräutigam hatten, Matthäus 25. Die Schrift spricht von dieser Ähnlichkeit, wenn sie von einer Gnadengabe der Geisterunterscheidung spricht. Sie sieht die Möglichkeit der Ähnlichkeit, wenn sie erzählt, wie der Verräter bis zum letzten Tag von den Mitaposteln unerkannt blieb. Und wenn sie eröffnet, dass Satan sich in einen Boten des Lichts verwandeln kann, sodass auch er die Schrift zitieren und angeblich für die Sache Jesu sein kann und dass auch falsche Lehre Christus bezogen sein kann. Matthäus 24, Verse 4 und 5. In Philipper 1, den Versen 14 bis 16, erwähnt Paulus Kollegen, die eine christozentrische Verkündigung haben, zur gleichen Zeit aber böse Absichten hegen. Lukas erzählt uns in Apostelgeschichte 8 von einem Mann, der mit okkulten Kräften Erstaunliches wirkte, durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben kam, getauft wurde, starkes Interesse am Verlauf des Evangeliums zeigte. Es stellte sich dann aber heraus, dass er unecht war. Paulus berichtet von Freude im Volk Gottes, die aber in verkehrter Weise ausgelöst wurde und den falschen Gegenstand zur Freude hatte. 1. Korinther 10, 1 bis 7. In der Versuchung Jesu konnte der Feind sogar die Schrift zitieren. Biblische Aussagen bürgen also nicht für Echtheit. Jesus sagt zur religiösen Führung seiner Zeit: Ihr forscht in der Schrift, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Man kann also Interesse am Wort Gottes haben und immer noch nicht echt sein. Johannes 5. Jakobus eröffnet uns: Selbst die Dämonen glauben. Böse Geister können sich also durchaus in der Nähe des Glaubens aufhalten. Jakobus 2,19. Das Falsche kann also augenscheinlich für Christus und für die Bibel sein. Prüfen ist weiter notwendig, weil es geboten ist. Es ist geboten in Epheser 5, Vers 17. Prüft alles. Prüft, was der Wille Gottes sei, was ihm wohlgefällig wäre. Römer 12, Vers 2. Der Denksinn soll erneuert sein, damit man imstande ist zu prüfen. 1. Johannes 4, Vers 1. Prüft die Geister, prüft die Propheten. Befehl. Ebenfalls 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles. Alles, was auf einen zukommt. Diese Forderung, zu prüfen, auch in der Gemeinde zu prüfen, setzt also die Verantwortung des Hörers voraus. Das heißt, der Hörer ist verantwortlich für das, was er aus dem Gehörten mitnimmt. Die Verantwortung des Hörers wird nie ausgeschaltet. Er hat nicht urteilslos zu übernehmen und Der Verkünder hat auch nicht urteilloses Hören und Annehmen zu fördern, wenn er schriftgemäß verkündet. Wer stellt nun die Untersuchung an? Wer soll prüfen? Es ist notwendig. Wer soll es machen? Wessen Aufgabe ist es, neue und andere Lehrmeinungen zu überprüfen? Da die Hirten die Hauptverantwortung in der Gemeinde tragen, haben sie in besonderer Weise auf Einmütigkeit und auf eine gesunde Lehre zu achten. Sie sind die Lehre und verantwortlich für Lehre. Sie haben die Schafe nach Möglichkeit auch zu schützen, denn sie sind Hirten und ein Hirt hat nicht nur Weide zu geben, sondern zu schützen vor dem Falschen. Lehrer, Hirten, Aufseher, das ist der Leiter in der Gemeinde, weil er Lehrer ist, weil er Hirt ist, weil er Aufseher ist, sollte er jedes von diesem im wahren Sinne dieser Begriffe sein. Aber auch jeder Christ ist hier aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen. Die Gemeinde ist als Gemeinde Trägerin der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15. In ihr, in der Gemeinde, hat die Unwahrheit keinen Platz. Johannes richtet seine Aufforderung zu prüfen, in 1. Johannes 4, an alle Kinder Gottes. Paulus tut dieses ebenfalls. In 1. Thessalonicher 5 und in Hebräer 12, Vers 15 heißt es, seid einander Aufseher, Episkopuntes, jeder soll ein Episkopos sein für den anderen. Dieselbe Aufgabe, die den Gemeindehirten im Besonderen zukommt, wird hier also bei jedem Gläubigen gesehen. Nicht im selben Maße, aber es ist vorhanden. Man vergleiche auch 1. Johannes 2, 20 und 27, das an alle Kinder Gottes geschrieben ist. 1. Johannes 2, 20 und 27. Christen mit der Gnadengabe der Erkenntnis oder der Gnadengabe der Unterscheidung der Geister sind hier eine besondere Hilfe bei dieser nicht wichtigen Aufgabe. Wir fragen jetzt nach dem Ziel der Untersuchung, des Prüfens. Was ist das Ziel einer Überprüfung? Worum geht es? Einige Leitgedanken. Es geht im Grunde um die Ehre Gottes. Es geht um seine Wahrheit. Paulus schreibt an Timotheus, dass es um die Sache Gottes geht, in 1. Timotheus 3, den Versen 14 bis 16. Es geht auch um das Wohl seiner Gemeinde. Es geht um die Ehre Gottes und es geht um das Wohl seiner Gemeinde. Christen müssen vor dem Falschen bewacht werden. Deshalb muss man prüfen. Und die Gemeinde muss aufgebaut werden mit der Wahrheit. Und wenn es neue Gedanken sind und sie wahr sind, dann sollen sie übernommen werden, nicht abgelehnt werden, nur weil sie neu sind. Es geht auch um das Heil von Sündern beim Prüfen. Das merkt man in 1. Korinther 14. Vers 24, unter anderem liegt es Paulus daran, dass Menschen nicht abgestoßen werden. Vers 24 war das. Der Zweck des Prüfens ist auch herauszufinden, ob die Sache wirklich richtig ist oder falsch, ob sie gut ist oder böse. Wenn sie falsch ist, dann muss herausgestellt werden, wie schwerwiegend dies ist. Das Ziel ist nämlich Bewahrung. echte Gläubige sollen nicht irregeführt werden. Sie sollen dagegen aufgebaut werden durch die Wahrheit. Es gibt in der Bibel Zentralfragen, an denen man nicht vorbeikommt, ohne Schaden an seiner Seele zu leiden. Und es hat Randfragen, bei denen man nicht, in Anführungsstrichen, richten soll. Sie sind, in Anführungsstrichen, nicht entscheidend. So könnte man auch übersetzen. Richten heißt im Grunde Entscheidungen treffen. Nach Römer 14 gibt es Dinge, bei denen man ohne schwerwiegende Folgen verschiedener Meinung sein kann. Glaubt man aber nicht, in Anführungsstrichen, dass Jesus im Fleisch kommt, dann ist man kein Christ. Johannes. Nach welchen Kriterien können wir prüfen? Nach welchen Kriterien können wir auf uns zukommende Lehrmeinungen oder Auffassungen überprüfen? Wo liegt in der Sache die letzte Autorität, ist zu fragen. Wo liegt die letzte Autorität? Es sind hier eigentlich zwei Fragen zu stellen. Die erste: Welche Autorität wird angegeben? Was wird gesagt oder behauptet, es sei die Autorität? Und dann zweitens, muss näher geforscht werden, auf welche Autorität kommt es aber letztlich an? Zum Beispiel kann man sagen, ja, wir wollen nur nach der Heiligen Schrift leben, ja? Aber dann merkt man, dass dahinter doch ein Schlüssel steht. Sei es eine Frau Hoyt oder eine Frau Mary Baker Eddy oder wie immer auch, ja? Die sind dann plötzlich entscheidend für die Hermeneutik. Das ist also dann doch eine andere Autorität als die, die im Schaufenster steht. Natürlich ist die Frage, die dahinter steht, ob die Sache sich mit der Heiligen Schrift vereinbaren lässt. Das ist also das eigentliche Kriterium. Stimmt die Sache mit der Heiligen Schrift überein? Und zwar in welchem Maße? In welchem Maße stimmt sie oder stimmt sie nicht mit der Schrift? Auch wenn Schrift zitiert wird, muss das gefragt werden. Denn die Schrift will im Einklang mit der ganzen Schrift verstanden werden. Das habe ich kürzlich erlebt in einer Diskussion über irgendein Thema, wo man darunter litt, dass man nicht einen Konsens hatte. Und dann wurde ich etwas beschossen. Und mit Fragen, und dann merkte ich, man hält fest an einzelnen Aussagen, dann musste ich darauf hinweisen, dass es noch andere Aussagen zum ganzen Themenkomplex gibt, die also auch da im Raum stehen. Wenn ich diese eine Aussage vor mir habe und sie ernst nehme, weil sie in der Bibel steht, dann muss ich im selben Zeichen, nämlich im Zeichen des Festhaltens an die Heilige Schrift, auch die andere Aussage berücksichtigen. Ich kann nicht wählen, welche Aussage ich ernst nehmen möchte, denn dann werde ja ich zur Autorität. Da verlagert sich plötzlich die Autorität, wenn ich selektiv werde. Ich muss also sämtliche Aussagen ernst nehmen und jedes im Lichte der anderen versuchen wollen zu verstehen. Und dann kann das Bild sich ändern. Es ging auch um das Thema Richten. Darf ein Christ richten? Ja und nein, nicht jein, ja und nein. Einmal ja, einmal nein. Nicht etwas dazwischen. Natürlich muss man unter Umständen einfach zurückstehen und verzichten. Aber es gibt beides da. Der Christ soll nicht zerstören. Er soll nicht die Rolle eines Richters einnehmen, sagt Jakobus. Er ist nämlich selbst unter dem Gesetz, unter den Bestimmungen Gottes und der Offenbarung Gottes. Aber im Auftrag Gottes hat er Entscheidungen zu treffen, die auch auf das Leben von anderen Folgen haben, Konsequenzen haben. Im Leben von anderen. Die Schrift will im Einklang mit der ganzen Schrift verstanden werden. Jeder Teil ist ernst zu nehmen, nicht nur ein Teil hier oder dort. Der Maßstab in der Überprüfung unterschiedlicher Lehrauffassung kann nur die göttliche Offenbarung sein, die uns in Form der Heiligen Schrift vorliegt. Paulus schreibt, die ganze Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, damit der Mensch Gottes zugerüstet sei zu jedem guten Werk. Ich beschwöre dich, predige das Wort. Es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Die Schrift ist Gottes Wort. Paulus spricht einmal von Schrift, dann von Wort. Die Schrift von 3,16 ist das Wort von 4,1. Und dieses Wort, diese Schrift, ist die gesunde Lehre. 1. Timotheus 3, 16 bis 4, 1. Oder eigentlich weiter, ja, 4, 2. An dieser gesunden Lehre ist jede kranke Lehre zu messen. Sagen wir, die Schrift ist der Maßstab, dann heißt das auch, nicht ich bin der Maßstab. Und das heißt auch, nicht meine Erfahrung ist der Maßstab, sondern Gott selbst, der zu meinem Ohr, zu meinem Denksinn spricht. Römer 10, Vers 17. Römer 12, Vers 2. Ein Beispiel von verkehrter Denkweise. Ein führender Mann einer neueren Bewegung sagte an einem Treffen, nachdem er seinen Bibeltext gelesen hatte, ich weiß, er wusste um die Problematik des Textes, aber er hat ihn dennoch gelesen, ich weiß, wir werden uns über die Bedeutung dieses Abschnittes nicht einig sein. Deshalb, und er schlug die Bibel zu, erzähle ich Ihnen mein Zeugnis und dann werden wir etwas Solides haben, wonach wir uns richten können. Kein Erlebnis bedurfte es, sondern nur einige Schriftstellen, um die Lehre dieses Mannes zu widerlegen. In Verbindung mit der Heiligen Schrift ist auch zu fragen, ist das Heil auf dem Spiel? Ist das Heil auf dem Spiel? Kolosser 2 bespricht Paulus, dass die Lehre, die an die Tür der Gemeinde Kolosse klopft und um Aufnahme bittet. Die Gemeinde hat sie noch nicht aufgenommen, aber sie werden angesprochen. Und dort sagt Paulus etwas Entscheidendes. Er hält sich, an jemand, der so spricht, hält sich nicht an das Haupt. Was heißt das? Wenn er losgelöst ist vom Haupt, dann ist er tot, ja? Denn nur in der Verbindung mit dem Kopf ist das Glied am Leben. Sonst, abgelöst, ist es tot. Das heißt, für Paulus ist es eine Heilsfrage, eine soteriologische. Das ist wichtig, weil es sich um das richtige Gemeindeverständnis handelt. Denn die Gemeinde besteht aus Lebenden, aus am Haupt Festhaltenden. Christsein heißt, mit Christus, dem Haupt der Gemeinde der Erlösten, verbunden zu sein. Nur durch ihn kommt man zum Vater. Die Schrift ist ein Heilsbuch. In ihr geht es um Heil oder Unheil. Wahrheit ist ihr also eine Frage der Beziehung zum Heiland und über ihn, über den Heiland, zum Vater und zum Geist. Deshalb fragen wir bei einer Lehre auch nach dem Verständnis des Dreieinigen, weil, merken wir die Stufen, in der Schrift, wir fragen nach der Schrift, in der Schrift geht es um das Heil, im Heil geht es um den Heiland, um Christus, aber Christus darf nicht isoliert betrachtet werden von den anderen zwei in der Gottheit, mit denen er eins ist. Wir merken also, wie verzahnt die Wahrheit ist. Deshalb fragen wir also bei einer Lehre auch nach dem Verständnis des Dreieinigen und des Heilsweges zu diesem. Dieses ist der Zusammenhang von 1. Korinther 12, den Versen 3 bis 6, wo der Dreieinige genannt wird. Im Heiligen Geist, dem Geiste Gottes des Vaters, bekennt man nicht nur mit Lippen, sondern von ganzem Herzen. Man muss zu 1. Korinther 12, Jesus ist Herr, auch Römer 10, Vers 9 hinzuziehen. Von ganzem Herzen, im Heiligen Geist, bekennt man von ganzem Herzen, Doppelpunkt, Jesus ist Herr, mein Herr und Herr von allem. Jesus ist Herr heißt, Jesus ist mein Herr, zweitens, Jesus ist Herr von allem. Es ist bei einer Bewegung darauf zu achten, auf wen die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Denn es ist die Rolle des Geistes, ihn, den Sohn Gottes, zu bezeugen und zu verherrlichen. So Jesus in Johannes 16, 7 bis 14. Wir fragen weiter in dieser Verbindung, handelt es sich um einen bleibenden Grundsatz oder um eine zeitgebundene Sache? Die Schrift muss hier erforscht werden. Die Hermeneutik ist in sich selbst schon ein Problem, aber das heißt nicht, dass wir resignieren müssen. Wir sind unterwegs, wir wissen um unsere Unvollkommenheiten, aber wir haben auch Verheißungen und wir arbeiten weiter. Ferner fragen wir, wenn wir prüfen nach den gewissen Kriterien, welche Frucht wird gezeitigt von irgendeiner Auffassung, klein oder groß? Welche Frucht zeitigt sie? Matthäus 7 lehrt uns das in den Versen 16 bis 20. Lukas 6, 43 bis 45. Und Jakobus 3, 8 bis 18. Jakobus 3, 8 bis 18. Es ist zu fragen beim Thema Frucht, was ist das Ergebnis? Führt diese Sache hin zur Wahrheit, führt sie hin zur Gott oder führt sie weg von der Wahrheit? Vielleicht ist sie noch bei der Wahrheit, aber welche Tendenz liegt drinnen? Hat es die Tendenz, weg von der Wahrheit zu führen. Auch sind okkulte Bindungen da. Wozu führt es hin? Führt es, das heißt, wozu wird ein Ja gegeben, wozu ein Nein? Baut es auf? Wird das Glaubensleben gefördert oder abgebaut? Solche Fragen werden weitergestellt in Römer 14, Vers 19. Römer 14, Vers 19, Kapitel 15, Vers 2, in 1. Korinther 10, Vers 23 und in Epheser 4, Vers 29. Bei der Frucht muss man allerdings bedenken, dass Frucht Zeit braucht. Es braucht Zeit, um Frucht hervorzubringen. Deshalb nicht bei allen Fragen von heute auf morgen schon einen Schluss ziehen. Gewisse Dinge, bei gewissen Themen kann man es tun, bei gewissen Themen nicht. Ein weiteres Kriterium ist die Person, mit der wir zu tun haben, kontrollierbar. Ich gebrauche das Wort kontrollierbar im deutschen Sinn und nicht im englischen Sinn. Leider wird es falsch gebraucht. Kontrollieren heißt nicht beherrschen, auch wenn noch so viel Journalisten das englische Wort einfach vokabelweise übernehmen. To control heißt zu beherrschen. Kontrollieren im Deutschen heißt auf Englisch to check. Das konnten Sie umsonst mitnehmen, das ist keine Gebühr für die. Ist die Person kontrollierbar? Das heißt, darf man sie kontrollieren? Erlaubt er es oder sie? Nimmt die Person Gemeinde Jesu ernst? Stellt sie sich in die Gemeinde Jesu? Lässt sie sich von Gemeinde Jesu kontrollieren? Jeder Christ muss so mit und vor Gemeinde leben, dass sein Leben einsichtig ist. Er muss also in seiner Lebensweise durchschaubar sein oder anschaubar sein, kontrollierbar sein. Lebt er so stark abseits von der Gemeinde, dass keine anderen Christen in sein Leben einsehen können, dann wird er bereits von dort her schon verdächtig. Abgesehen von irgendetwas, was er sagt. Ist eine Bereitschaft da, geprüft zu werden? Wird Kritik untersagt oder begrüßt? Bleibt das Gewissen des Hörers frei zum Urteilen oder wird es unter Druck gesetzt? Zum Beispiel Prophetie. Neutestamentliche Prophetie ist von der Gemeinde prüfbar. 1. Korinther 14. Eine weitere Frage nach den Kriterien. Die Frage nach dem Gegenstand der Untersuchung. Genau was untersuchen wir, wenn wir neue Auffassungen, Meinungen, Lehren, was immer es ist, was vorgeführt oder dargelegt wird, genau was ist der Gegenstand der Untersuchung? Zuerst müssen die Aussagen des Vertreters der betreffenden Lehrmeinung oder Auffassung untersucht werden. Gemeinde ist eine Wortgemeinde. Gott hat gesprochen, die Gemeinde hört, die Gemeinde spricht, spricht Gott nach. Und die Bibel sagt, nach seinen Worten wird auch Gott einmal einen Menschen beurteilen. Der Maßstab der Schrift muss hier angewendet werden und man muss heraushören, auf welches letzten Endes die Autorität, ist, auf die der Vertreter der Lehrmeinung sich beruft in seinen Aussagen. Die Prüfungskriterien finden hier Anwendung. Geht es um eine Gnadengabe, denn die sind ja im Raum der Gemeinde vorhanden, geht es um das Thema Gnadengabe, so werden seine Aussagen, die er über diese Gabe macht, geprüft. Wie hat er sie bekommen? Was sagt er vom Heiligen Geist, der sie ja gibt oder geben sollte? Und dann werden auch seine Aussagen, die er durch diese Gabe macht, geprüft. Handelt es sich zum Beispiel um Weissagung, so ist zu fragen, ob über die Schrift hinausgegangen wird. Wird der einzelne Gläubige so verpflichtet, dass ihm die Freiheit, persönlich vom Geist geführt zu werden, genommen wird. Angesichts der Tatsache, dass Jesus Christus jede Zeit erscheinen kann, ist zu fragen, ob die Weissagung das Kommen Jesu hinauszögert. Besonders schwerwiegend ist der Fall zu betrachten, wo der Geber der Botschaft mit dem Redner verquickt wird. Der sie spricht, verquickt wird mit dem, der sie gegeben haben soll. Handelt es sich um ein übernatürliches Reden in einer anderen Sprache, so ist wieder die Aussage zu prüfen. Nicht schriftgemäß ist die Sache. Erstens, wenn die Aussage nicht verständlich gemacht wird. Zweitens, wenn es sich um prophetische Aussage handelt, da Paulus die zwei Gnadengaben konsequent voneinander trennt, auch nach 1. Korinther 14, 4 und 5. Drittens, wenn der Redner sich nicht selber beherrscht, da der Heilige Geist gerade die Selbstbeherrschung fördert. Viertens, wenn es als Zeichen des Geistempfangs oder auch der Geisterfüllung dient. Die Schrift sagt, Geister sollen geprüft werden. Das kann zweierlei heißen. Geist ist in 1. Korinther 14 einmal die Gnadengabe selbst. Vers 12 dürfte es sein, da euch wörtlich nach Geistern verlangt. Nicht nach Personen, sondern nach Fähigkeiten, die der Heilige Geist, der eine Heilige Geist gibt. Da wird auf die Fähigkeit der Name des Gebers dieser Fähigkeit übertragen. Der Geber der Fähigkeit heißt Geist, die Fähigkeit heißt infolgedessen auch Geist. Das ist für uns nicht üblich, aber im Griechischen gibt es das. Ebenfalls so in Epheser 1, Vers 17. Gott gebe euch Geist der Offenbarung. Nicht Heiligen Geist, den haben sie schon, Vers 13 und 14. Aber die Fähigkeit vom Heiligen Geist, Offenbarung oder Weisheit zu haben. Aber Geister sind auch die Geister, die tätig sind in der Gemeinde, der Heilige Geist und leider auch unter Umständen andere. Also Geister sollen geprüft werden. Wie eben ausgeführt, geschieht dieses an den Aussagen des Geistträgers. Es kann nun Fälle geben, wo der übernatürliche Charakter so stark ist, dass man genötigt ist, den Geist selbst anzusprechen, wie es Jesus und Paulus taten. Jetzt hören Sie gut zu. Da aber böse Geister Lügner sind, ist große Vorsicht geboten. Johannes mahnt, glaubt nicht jedem Geist. Auch hier müssen Aussagen an der Schrift gemessen werden. An dieser Stelle ging Blumhardt irre. Gott hat ihn bewahrt, Gottlob, aber hat Auffassungen in die Gemeinde gesetzt, die bis heute noch kursieren und auch immer noch unschriftlich sind. Dass Menschen von Geistern verstorbener Menschen besessen sein können. Böse Geister oder unreine Geister sind in der Heiligen Schrift immer Dämonen. Sind nie abgestorbene oder gestorbene Menschen. Ja. Und die haben ihm das erzählt und er hat ihnen das geglaubt. Ja. Aber muss man vorsichtig sein bei solchen Aussagen. Ich weiß, es ist schwierig, aber sowohl als die Aussage muss bei aufkommendem Neuen auch der Lebenswandel geprüft werden, um zu sehen, mit welcher Ethik die Meinung in Verbindung steht. Und dann auch personelle Verbindungen, die sollten auch geprüft werden. Besonders heute. Der Wirrwarr heute ist furchtbar groß. Gerade heute habe ich noch mit Dr. Rogers gesprochen, über was im evangelikalen Raum sich tut, theologisch. Es ist erstaunlich, was Evangelikale sich leisten heute und tragen immer noch den Namen Evangelikal. Paulus legt Wert auf die Art von Gesellschaft, die einer pflegt, in 1. Korinther 15. Es kann sein, dass bei näherer Prüfung die Dogmatik des Christen, mit dem man es hier zu tun hat, in irgendeiner Auffassung, dass seine Dogmatik selbst in Ordnung zu sein scheint. Aber wenn er zum Beispiel für mehr Kraft plädiert, ist zu fragen, welche Lehren seine Genossen vertreten, von denen solche Kraft ausgehen soll. Oder an anderer Stelle, was sagen die Leute, mit denen er Beziehungen hat, Verbindung hat? Wird überhaupt Kontakt gepflegt mit solchen, die falsche Lehre vertreten? Und dann weist unser Herr auf die Frucht hin. Ich wende hier an, was ich vorhin gesagt hatte. Also wenn wir jetzt fragen nach dem Gegenstand der Prüfung, dann sagen wir, das Ergebnis der Lehre muss geprüft werden. Das schauen wir uns ernsthaft an. Unser Herr weist auf die Frucht hin, die zu prüfen sei. Wir fragen, führt sie weg von Gott? Führt sie weg von Jesus Christus? Führt sie weg von der Gemeinde Christus?